Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Jemanden aufgrund seiner oder ihrer Herkunft zu kategorisieren oder sogar zu verurteilen, das ist lupenreiner Rassismus. Genau das hat Donald Trump getan, aber dennoch scheuen sich Medien, seine Äußerungen klar rassistisch zu nennen. Es werden lieber diejenigen zitiert, die das tun. So ist man im Zweifel auf der objektiven Seite. Warum aber als Medium Dinge nicht beim Namen nennen, die schlichtweg eine Tatsache sind? Spüren wir heute nach diesem Gedanken. Außerdem gibt's Neuigkeiten aus ihrem Keller, da wo das alte Kabelfernsehkabel liegt. Aber wir beginnen heute mit einem nicht ganz unabsurden Zeitdokument. Ja, natürlich, Sie haben es mitbekommen. Wenn nicht vor 50 Jahren, dann in den letzten Tagen die Mondlandung, die natürlich politisch und vor allem technisch eine Herausforderung war, aber auch medial kein kleiner Schritt. Weltweite Übertragung, live vom Mond, 600 Millionen Zuschauer. Das war 1969 ein Giant Leap und es wäre wahrscheinlich heute noch einer. Allerdings eine stabile Telefonverbindung in die USA herzustellen, das wäre heute wohl nicht mehr so schwer. Nicht mehr so schwer wie vor genau 50 Jahren, wie wir jetzt gleich hören werden. Die Moderatoren Hans-Gerd Meyer und Harro Zimmer sind sehr aufgeregt und versuchen Kontakt mit den Kollegen in Houston aufzunehmen. Wir hören mal 3 Minuten rein in dieses Zeitdokument. Die Live-Sendung des REAS vom 20. Juli 1969.
Wir nähern uns in diesem Augenblick dem großen historischen Moment. Wir nähern uns dem Zeitpunkt, an dem die Apollo, die Landefähre des Apollo 11 Raum- und Raumflugunternehmens auf dem Mondboden aufsetzen wird. Sie ist jetzt zur Zeit bereits bis an die 15 Kilometer Marke herangeflogen an die Mondoberfläche. Sie rast jetzt wie ein Düsenjäger mit nach irdischem Maß dreifacher Schallgeschwindigkeit in etwa 15 Kilometern Höhe über den Mondboden flach hinweg und wird in etwa jetzt 3 bis 4 Minuten das... Hallo Houston, Augenblick bitte, meine Hörer. Hallo Houston. Verzeihen Sie, liebe Hörer, wir müssen gelegentlich mit Houston. Houston versucht, mit uns in Kontakt zu kommen. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Ich kriege in meinen Kopfhörern ständig den Ruf von Houston, aber Houston scheint mich nicht zu hören.
Herr Zimmer? Um 20.49 Uhr tauchte Lem hinter dem Mondrand wieder auf in 33 Kilometern Höhe. Dann war die große Tracking-Antenne in Goldstone in Kalifornien in Betrieb genommen worden. Und der Funkkontakt ist ausgezeichnet. Die Sonde befindet sich zurzeit auf der genau vorausgerechneten Abstiegsbahn. Es sind bisher keinerlei Schwierigkeiten zu verzeichnen.
Ja. Darf ich noch einmal unsere Mitarbeiter in Houston rufen? Hallo Houston, hier ist Rias. Ich höre dauernd in unserem Kopfhörern, hallo Houston, hallo Rias, hier ist Houston. Ich antworte mit dem gleichen Ruf, hallo Houston, hier ist Rias. Aber die Verbindung scheint nicht zu klappen. Wie gesagt,
wir sind jetzt ungefähr bereits 56 Sekunden nach dem Zünden des Haupttriebwerkes. Der gesteuerte Abstieg ist in vollem Gange. Ungefähr also 1 Minute lang brennt bereits das Triebwerk des LEM.
Es hat also die erste dieser dramatischen Minuten ist jetzt vorüber. Das Bremstriebwerk der Apollo-Landefähre brennt im Augenblick mit der vollen Gewalt von seiner über 4380 Kilo Schub, stemmt sich dieser Geschwindigkeit von im Augenblick noch etwa 3500 Kilometern entgegen, um es bis auf Null abzubremsen. Dieses Landetriebwerk wird die ganzen 12 Minuten hindurch unentwegt brennen. Sein Donner wird ein Geräusch auf dem Mond sein, das heißt, man kann auf dem Mond keine Geräusche hören, aber es wird eine Sensation oben auf dem Monde sein, die dieses Gestirn seit Erschaffung der Welt nie zuvor erlebt hat. 2 Menschen sind im Augenblick in der Anflugsphase auf dem Mond.
Ja, so war das damals vor 50 Jahren. Die Leitung nach Houston, die war nicht ganz einfach zu bekommen. Und jetzt kommt das Absurde. Wir wollten eigentlich mit Otto Deppel sprechen, der als Journalist damals dabei war. Aber uns gelingt nicht, die Leitung nach Süddeutschland einzustellen. Das Problem versuchen wir zu beheben. Wir versuchen es gleich in 5 bis 6 Minuten nochmal. Süddeutschland ist halt weit weg. Erstmal machen wir ein bisschen weiter mit in USA. Wir haben gerade schon hingehört nach Houston, beziehungsweise haben es versucht. Und jetzt schauen wir mal auf den aktuellen Lärm. Kein Raketenlärm, sondern den aktuellen Lärm, der gestern aus den USA rüberhallte. Der klang so.
And obviously and importantly, Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
Send her back. Schickt sie zurück nach Somalia. Dort ist die demokratische Repräsentantin Ilhan Omar geboren. Sie ist amerikanische Staatsbürgerin. Präsident Trump warf ihr gestern in dieser Wahlkampfrede Antisemitismus vor und die Menge bellte, schickt sie zurück. Natürlich sind diese Rufe eine direkte Reaktion auf die Tweets von Trump, in denen er sich abfällig und beleidigend über die 4 Demokratinnen geäußert hat. Eindeutig rassistisch haben das viele Spitzenpolitiker dieses Verhalten bezeichnet. Und genau das schreiben auch viele Medien. Abgeordnete und Politiker aus aller Welt bezeichnen Trumps Äußerungen als rassistisch. Aber lehnen sich Medien eigentlich zu weit aus dem Fenster, wenn sie selbst Trump als Rassisten bezeichnen? Wenn sie dieses Wort nicht in Anführungsstriche setzen als Zeichen des Zitats? Meine Kollegin Bettina Schmieding aus der Medias Res Redaktion hat dazu eine Meinung.
Trump und die Medien, das ist eine unheilige Allianz. Selten konnte man mit einem Politiker so genial Quote machen, so einfach Zeitungen verkaufen. Selbst in Ländern, in denen er gar nicht zur Wahl stand, labte sich die Presse an diesem Mann, machte ihn zur Hauptabendshow und ließ sich in dieser Dauerschleife auch noch beschimpfen. Die Medien lieben ihren Trump, den verbalen Grenzgänger, der sich nach 3 Cola Light mehr traut als viele mit 1,8 Promille am Stammtisch. Dieser Grenzgänger hat inzwischen längst rübergemacht auf die andere Seite, auf die Seite des eigentlich Unsagbaren. Jetzt stehen sie da, die Medien, die Trump gemolken haben und immer noch melken. Sie stehen da und hören, wie der Präsident seit Sonntag 4 US-Staatsangehörige, darunter 3, die in den USA geboren wurden, auffordert, dahin zurückzukehren, woher sie gekommen sind. Eine zutiefst unamerikanische Forderung und ziemlich dumm. Aber darum geht es mir hier gar nicht. Mir geht es um die Frage, wo jetzt eigentlich die Medien sind. Am Montag musste man Überschriften wie US-Präsident Trump äußert sich rassistisch mit der Lupe suchen. Stattdessen zogen sich die meisten Zeitungen auf ein verschwurbeltes Kritiker werfen ihm Rassismus vor zurück. In den deutschen Medien, so kommt es mir vor, gibt es eine ähnliche Beißhemmung gegenüber explizitem Rassismus. Haltung. Die neue Kryptowährung für journalistischen Erfolg, die gibt es ja mittlerweile an jeder Ecke. Und vor allem da, wo sie gar nicht hingehört. In einem Bericht zum Beispiel. Übrigens, was Sie gerade hören, ist ein Kommentar. In den gehört Meinung. Und lassen Sie uns bitte nicht darüber streiten, wo Haltung aufhört und Meinung anfängt. Wenn das schon Kolleginnen und Kollegen nicht klar ist, wie sollen Nicht-Journalisten das dann unterscheiden können? Schwenk zurück zu Donald Trump. Die Einstellung vieler Medienschaffender zu ihm, ihre Haltung, ist schon lange klar. Obwohl er immer wieder das Gegenteil behauptete, waren die Attribute xenophob und frauenfeindlich, konsensfähig und ein bisschen verbrämt, allgegenwärtig. Und jetzt ist Folgendes passiert. Seit Sonntag hat es die Welt schriftlich, was Trump über nicht-weiße Frauen denkt. Heißer müsste es in den Redaktionsstuben tönen. Wir müssen nicht mehr sagen, was wir von Trump halten. Wir können sagen, was Trump ist. Stattdessen gab es Überschriften wie diese: Rassismusvorwurf nach Trump-Tweet. So umstritten die klare Definition von Rassismus auch sein mag, wenn Merkmale wie Hautfarbe oder Sprache zur Abgrenzung und Abwertung benutzt werden, ist der Tatbestand erfüllt. Der Rassist Trump fordert US-Bürgerinnen auf, das Land zu verlassen. Seltsam, wie still es um diesen Satz war, wo die Fakten doch so eindeutig sind.
Trumps rassistische Äußerungen und die Medien, Bettina Schmieding kommentierte. Und ja, tatsächlich, manchmal ist das Saarland weiter weg als der Mond und Houston. Wir haben jetzt doch geschafft, Kontakt aufzunehmen. Kontakt zu Otto Deppe. Er war dabei. Wir schwenken wieder zurück zum Thema Mondlandung. Otto Deppe war dabei als Reporter für die ARD damals. Er hat die Mondlandung nicht nur miterlebt, sondern auch darüber berichtet. Guten Tag, Herr Deppe.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Am 20. Juli 1969 waren Sie nicht beim RIAS, wie wir eben gehört haben. Sie waren in Houston im Mission Control Center. Bitte beschreiben Sie diese Nacht.
Ja, es war eine Nacht, die ich sicher in meinem Leben nicht vergessen werde. Ich saß im Pressezentrum vom Space Zentrum in Houston. Um mich herum etwa 1500 oder bis 2000 andere Journalisten aus der ganzen Welt. Ich selbst saß in so einer kleinen Box, hatte einige Monitore vor mir, das hatte die NASA eingerichtet. Ich konnte also die ganzen Daten verfolgen. Ich hatte das Bild aus dem Mission Control und dann hatte ich noch ein Mikrofon aufgebaut auf meinem Tisch und ein Telefon. Und ich habe also während der Endphase, zunächst mal bei der Landung auf dem Mond und dann später beim Ausstieg, ständig berichtet nach Deutschland. Und ja, es war eine sehr, sehr aufregende Nacht.
Sie haben dann für die ARD berichtet, das heißt, Sie haben konstant, so wie wir das eben auch in dem Beitrag gehört haben, haben Sie dann nonstop mehrere Stunden lang am Stück berichtet oder wurden Sie, so wie das heute üblich ist, als Reporter immer wieder in laufende Sendungen reingeschaltet?
Im Wesentlichen so, dass also live, es war ja mitten in der Nacht in Deutschland, es war ja genau 3.56 Uhr der Ausstieg und ich war bei meinem Heimatsender auf Sendung, bei den anderen nicht. Das wurde alles mitgeschnitten und wurde dann später verteilt. Dann riefen allerdings nacheinander die anderen Sender an, die dann auch was haben wollten. Aber nicht alle haben ja damals nachts durchgesendet. Das war eigentlich die Ausnahme, sodass ich live relativ in diesem Moment nur sehr wenig gemacht habe.
Einmal ganz konkret zu diesem Moment. Man stellt sich das Ereignis ja mal sehr punktuell vor. Da landet die Fähre, jemand steigt aus, berührt den Boden, sagt die berühmten Worte und dann ist alles vorüber. Aber das zog sich ja über viele, viele, viele Stunden. Der konkrete Moment im Mission Control Center, als dann tatsächlich die Bilder sehr verschwommen zu sehen waren, wie die Astronauten aus der Fähre steigen und dann möglicherweise auch verständlich das Wort One Small Step for Man, One Giant Leap for Mankind über die Lautsprecher kam. Wie haben Sie das erlebt im Mission Control Center?
Gut, wir hatten ja den Blick über Fernsehen ins Mission Control. Es war eine knisternde Spannung, wobei ich sagen muss, die Spannung vorher bei der Mondlandung, bei der Fährenlandung auf dem Mond, bei der es ja viele Probleme gegeben hat, und das wusste man natürlich auch in Mission Control, das hat man auch über den Sprechfunkverkehr mitbekommen, da war die Spannung, habe ich das Gefühl, noch etwas größer gewesen. Nachdem die Fähre gelandet war, wusste man, wir haben es geschafft, wir sind jetzt auf dem Mond. Und das Weitere wird sich ergeben, aber natürlich gibt es immer noch Unwägbarkeiten. Man wusste ja auch damals nicht so ganz genau, wie ist es auf dem Mond. Es gab ja auch Wissenschaftler, die gesagt haben, die sinken da irgendwo im Mondstaub ein. Auf jeden Fall, als die Luke auf war und als erster dann Armstrong die kleine Leiter runterkletterte und hüpfte zum Schluss, da war natürlich die Euphorie immens im Mission Control. Die Leute sprangen alle auf, sie schenkten Fähnchen, sie fielen sich in die Arme. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Pressezentrum, wobei es bei, wie gesagt, bei der Landung der Mondfähre, nachdem alle Probleme überwunden waren, vielleicht noch ein bisschen lauter war.
Weil Sie die Freude und das Aufspringen und das Mitfiebern ansprechen. Es gab ja auch kritische Stimmen, die die Mondlandung begleiteten. Während ihr zum Mond fliegt, sterben in Vietnam Soldaten und in den Slums die Kinder. Das war so eins der Spruchbänder. Heute wäre auch eine kritische Sicht auf so ein Ereignis absolute Pflicht für Journalistinnen und Journalisten. Und das Ganze kostete immerhin ja auch, glaube ich, umgerechnet $150 Milliarden. Gab es damals die kritischen Medien oder haben Sie die kritischen Stimmen vernommen?
Eigentlich nicht, nein, muss ich sagen. Die Euphorie in Amerika war so groß, auch vor dem Hintergrund des Wettlaufs mit den Russen, so nach dem Motto, jetzt haben wir es denen mal so richtig gezeigt und auch gleich mit einer Landung auf dem Mond, mit Menschen auf dem Mond. Also was ich in den Medien verfolgt habe, damals auch natürlich in den großen Fernsehanstalten in Amerika, man war überall nur begeistert, muss man sagen. Also kritische Stimmen hat es gegeben wahrscheinlich, aber die sind irgendwo untergegangen. Ich habe sie gar nicht feststellen können. Und übrigens auch kritische Stimmen zur Vergangenheit der deutschen Wissenschaftler, wie Werner von Braun und die anderen in ihrer Zeit in Peenemünde und dann später in den Stollen im Harz. Darüber wurde damals nicht geredet und auch nicht berichtet. Diese Kritik kam erst sehr viel später.
Eine kurze Frage noch zur Form der Berichterstattung. Wir haben eben den kurzen dreiminütigen Ausschnitt aus der langen Nacht im RIAS mitbekommen. Und was mir da aufgefallen ist, ist die teilweise sehr wissenschaftliche Berichterstattung. Also da wird von wie viel tausend Schub diese Rakete hat gesprochen. Heute ist man ja eher bemüht, auch als Fachjournalist, Fachbegriffe aus der Physik, insbesondere aus der Physik, eher zu vermeiden. Hatte der Journalismus gerade in der Wissenschaft damals noch eine andere Rolle? So nach dem Motto, wenn Sie es nicht verstehen, dann schlagen Sie es doch im Buch nach. Unsere Aufgabe ist es nicht?
Also beim Fernsehen war es ja so, wer sich daran erinnern kann oder jetzt nochmal alte Aufzeichnungen gesehen hat, da ist man schon sehr stark in die Wissenschaft eingestiegen, an den Mockups, also den Modellen in Mainz und in Köln, ARD und ZDF. Die haben ja auch nonstop gesendet und sind wirklich tief in den Hintergrund eingedrungen. Für mich als Radioreporter war der Moment entscheidend. Da ging es immer nur darum, wie ist die Situation jetzt, was passiert im Moment, geht alles gut oder geht vielleicht was schief. Das hatte also einen ganz besonderen Spannungsbogen, sodass man auch von der Zeit her gar nicht die Möglichkeit hatte, jetzt irgendwelche größeren wissenschaftlichen Erklärungen zu geben.
Otto Deppe, er war dabei als Reporter für die ARD. Bei der Mondlandung heute vor 50 Jahren hat er in Houston im Mission Control Center gesessen. Danke, Herr Deppe.
Ja, ebenfalls. Dankeschön.
Und guten Tag, liebe Kabelfernsehinhaberinnen und Inhaber. Eine Nachricht, die für Sie von Relevanz sein könnte. Aber welche Relevanz eigentlich? Es geht um die Übernahme des Kölner Kabelanbieters Unity Media durch den britischen Konzern Vodafone. Jetzt ist die Fusion auch von den obersten Wettbewerbshütern in Brüssel abgesegnet worden. Die Kabelpreise sollten davon nicht beeinflusst werden. Okay, aber welche Auswirkungen hat die Fusion dann? Benedikt Müller ist Wirtschaftsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob das gute alte Kabelfernsehen im Zeitalter des Internets eigentlich noch überhaupt eine Rolle spielt.
Ja, ich würde das noch lange nicht abschreiben. Also die meisten Menschen in Deutschland schauen eben immer noch entweder über Kabel oder über Satellitfern. Und natürlich wird das Internetfernsehen wichtiger und junge Leute streamen immer mehr Filme bei Netflix. Aber wenn man sich die Zahlen für das vergangene Jahr anschaut, dann gibt es in Deutschland immer noch mehr als 16 Millionen Haushalte, die Kabelfernsehen nutzen. Und das sind eben immerhin noch mehr als 40% aller Fernsehzuschauer in Deutschland. Ein Punkt ist vielleicht noch ganz wichtig. Viele Wohnungsunternehmen lassen ganze Mietshäuser von den Kabelanbietern anschließen. Das heißt, es gibt viele Mieter, die ihr Kabelfernsehen einfach mit den Nebenkosten bezahlen. Und das sind erfahrungsgemäß ziemlich treue Kabelkunden. Deshalb hat sich auch gezeigt, in dem ganzen Streit um die Fusion von Vodafone und Unity Media, es gibt kaum einen Fernsehsender, der auf diesen Übertragungsweg gerne verzichten möchte.
Wenn nun Vodafone Unity Media übernimmt, was bedeutet das für den Kabelmarkt? Wie groß wird da die Verbreitung bzw. die Veränderung sein?
Ja, Vodafone und Unity Media sind heute schon die beiden größten Kabelanbieter in Deutschland. Es ist aber so, dass die sich bislang die Republik so ein bisschen aufteilen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Argument bei der Fusionskontrolle. Denn Vodafone sagt, wir haben uns ja auch bislang kaum Konkurrenz mit Unity Media gemacht und deshalb können wir uns auch zusammenschließen. Nichtsdestotrotz, wenn man das zusammenrechnet, dann kommen Vodafone und Unity Media auf mehr als 80% aller Kabelzuschauer in Deutschland.
Das Übernahmeangebot lag den Wettbewerbshütern in Brüssel schon seit mehr als einem Jahr vor. Wovor hatten die Befürchtungen?
Ja, es gab tatsächlich viele Unternehmen, die diese Kabelfusion kritisierten und die haben ihre Bedenken auch der EU-Kommission mitgeteilt. Zum Beispiel Fernsehsender. Die Fernsehsender haben befürchtet, dass Vodafone und Unity Media zusammen höhere Einspeisegebühren verlangen können. Das ist das Geld, was ein Sender bezahlt, damit sein Programm über das Kabelfernsehen auch übertragen wird. Und vielleicht gibt es dann sogar Sender, so die Befürchtung, die diese höheren Gebühren nicht mehr zahlen wollen. Und dann könnte man diese Sender gar nicht mehr schauen, wenn man Kabelkunde ist. Und deshalb gab es sogar Verbände, die die Medienvielfalt in Deutschland in Gefahr sahen. Und es gibt Sender, die sich fragen, ob Vodafone nicht in Zukunft auch Exklusivrechte kaufen könnte. Also zum Beispiel für beliebte Serien oder für Fußballspiele, die sich dann nur Vodafone-Kunden anschauen könnten.
Aber offenbar waren die Sorgen nicht so groß, dass es jetzt zu größeren Problemen kam, denn die Fusion ist abgenickt worden. Wie hat denn die EU die Sorgen der Kritiker jetzt vertrieben?
Ja, die EU hat die Fusion nicht komplett abgenickt, sondern sie hat zwei große Auflagen verhängt. Die eine Auflage ist, dass Vodafone diese Einspeisegebühren für die Fernsehsender vorerst nicht erhöhen darf. Die werden eingefroren. Und die andere Auflage ist, dass dieser neue Kabelkonzern sein Netz in Zukunft für einen Konkurrenten öffnen muss. Das wird der Anbieter Telefonica sein. Den kennt man in Deutschland für seine Marke O2. Das bedeutet, auch Telefonica kann in Zukunft die Kabelanschlüsse von Vodafone und von Unity Media anmieten und dann eben auch den Kunden Fernsehen, Internet und Telefonverträge verkaufen. Dennoch, das merkt man auch heute an den Reaktionen, gibt es eine Sorge der Fernsehsender, die immer noch bleibt, nämlich, dass Vodafone eben in Zukunft einige Exklusivrechte kaufen könnte. Wobei man dazu sagen muss, dass der Konzern bislang immer gesagt hat, dass er keine solchen Pläne hat.
Sie haben eben zu Beginn unseres Gesprächs schon die doppelte Rolle, da haben wir nicht nur über das Fernsehen, sondern auch über das Internet gesprochen, die möglicherweise auch die Kabelanbieter jetzt einnehmen. Dennoch, welche Bedeutung hat dieser Deal, der jetzt zustande kam, für das Internet in Deutschland?
Ja, diese Bedeutung sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, wenn es nur ums Kabelfernsehen ginge, dann würde Vodafone keine 18 Milliarden Euro zahlen. Es ist nämlich so, dass immer mehr Kunden ihren Kabelanschluss auch für das Festnetztelefon und für das Internet nutzen. Denn mit diesen Kabelleitungen kann man vielerorts schneller surfen als mit den meisten Anschlüssen der Deutschen Telekom etwa. Und deshalb wird sich jetzt im Telekommunikationsmarkt einiges verschieben. Es gibt jetzt mit Vodafone einen Konkurrenten, der in allen Bundesländern ein eigenes Festnetz hat und der Telekom damit Konkurrenz machen kann. Und es gibt mit Telefonica ein Unternehmen, das dieses Kabelnetz anmieten kann und einzelne Verträge abschließen kann. Das bedeutet, sowohl Vodafone als auch Telefonica müssen in Zukunft weniger Leitungen von der Telekom anmieten. Und es wird jetzt spannend zu sehen, wie die Telekom auf diese neue Konkurrenz reagieren wird.
Der Kölner Kabelanbieter Unity Media ist vom britischen Konzern Vodafone übernommen worden, beziehungsweise die beiden haben fusioniert. Was das für den Medienmarkt bedeutet, darüber habe ich mit Benedikt Müller gesprochen. Er ist Wirtschaftsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Danke, Herr Müller.
Danke Ihnen.
Sie sind aufmerksame Medias Res-Hörerinnen und Hörer, deswegen wundern Sie sich nicht, dass Andreas Stopp im Studio ist, denn freitags, Herr Stopp, ist Medias Res im Dialog Zeit.
Genau, und ich mache es kurz und stelle die Frage an Sie, meine Damen und Herren. Was erwarten Sie vom Radio im Hinblick auf Kulturberichterstattung? Es gibt ja regelmäßig mal Überlegungen, Inhalte von Radioprogrammen zu verändern oder sie anzupassen an Hörgewohnheiten. Wir haben in Medias Res gehört vom Beispiel Hessischer Rundfunk, die überlegen, ob sie ihre Kulturwelle in eine Hörfunkwelle für klassische Musik umwandeln. Was ist Ihre Meinung, was sollte die Mediengattung Hörfunk leisten? Nicht nur Musik berieseln, sondern eben auch anspruchsvolle Informationen aus Kunst, aus Literatur, Musik, Bühne, Geistes- und Naturwissenschaften liefern. Also meine Frage, in welchem Maße braucht das Radio Ihrer Ansicht nach das Wort? Ich darf die Telefonnummer sagen.
Aber bitte.
Ab sofort offen 0221 345 3451.
Die E-Mail-Adresse lautet mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Danke, Andreas Stopp.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Thorsten Metzner, ich bin Korrespondent der Potsdamer Neuesten Nachrichten. Unsere Geschichte morgen: Wohlstandsmauern in Brandenburg. Wir werten den amtlichen Grundstücksmarktbericht aus, der heute veröffentlicht worden ist. Und danach steigen die Immobilienpreise auch in Brandenburg rasant, nicht nur in der Metropole Berlin. In Kleinmachnow muss man inzwischen 770.000 Euro für ein Einfamilienhaus berappen. Allerdings gibt es ein starkes Gefälle. In den äußeren ländlichen Regionen zahlt man zum Teil nur 50.000 Euro für ein Einfamilienhaus. Und diese großen Disparitäten, die werden wir in der Geschichte morgen rausarbeiten.
Und das war's von uns. Ein Hinweis noch in Sachen Mondlandung. Schauen Sie bei uns ins Netz deutschlandfunk.de. Dort haben wir das ganze Thema 50 Jahre Mondlandung natürlich auch nochmal aufbereitet. Gleich im Anschluss Tanja Lieske mit dem Büchermarkt und morgen, wie gehört, Medias Res im Dialog mit Ihrer Bitte Beteiligung. Das war's von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.